In Vers 3 begründet Paulus seine Aussage von Vers 2. Denn ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen, wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zuteilte. Denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne Glieder voneinander, haben Gnadengaben verschieden nach der uns gegebenen Gnade. Wenn Weissagung, so habe man eine gesunde Haltung gemäß dem Glauben, der der Weissagung entspricht. Wenn Dienen, dann sei es so im Dienen. Wenn es der Lehrende ist, im Lehren. Wenn es der Aufrufende oder Zusprechende ist, im Aufrufen oder Zusprechen. Der Mitteilende in der Einfalt. Der Vorstehende im Fleiß. Der Barmherzigkeit Übende in der Freudigkeit. In diesen Versen geht es um eine gesunde Haltung. Das heißt, ein gesundes Denken über sich selbst. Das Wort im Grundtext spricht von Denken. Es gibt verschiedene Wörter für das Denken. Hier ist eins davon, das eigentlich mehr ins Praktische hineingeht. Also eine Haltung, die man sich selbst gegenüber einnimmt. Was hält man von sich? Und Paulus plädiert für eine gesunde Haltung. Er spricht zuerst von der Wichtigkeit dieser Haltung. Wenn Sie die Bibel dabei haben, merken Sie, dass er Vers 3 mit einer besonderen Betonung beginnt. Denn ich sage einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben worden ist. Das ist also ein gewisser Nachdruck. Nicht so stark, wie wenn er von einem Bezeugen spricht, wie zum Beispiel Epheser Kapitel 4, Vers 17. Ich bezeuge im Herrn, dass ihr nicht so wandelt wie die Heiden. Da ist es sehr stark. Und dennoch ist ein gewisser Nachdruck hier, eine gewisse Betonung. Und das zeigt uns, dass das, was folgt für Paulus, eine ernste Sache ist, etwas sehr Wichtiges ist. Wir sollen also diese Frage um die gesunde Haltung ernst nehmen und uns prüfen, ob das so bei uns ist, wie er uns jetzt nahelegen will. Aber in dieser ernsten Betonung gibt er schon ein Beispiel für eine gesunde Haltung. Das ist das Nächste. Ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist. Wenn Paulus mit Nachdruck spricht, dann tritt er nicht auf wie eine große Autorität, die nun unbedingt Gehorsam verlangt von den Leuten dort weit in Rom, sondern er sagt, was ich sage, ist pure Gnade. Dass ich das überhaupt tun darf, ist Gnade Gottes. Und darin gibt er ein Beispiel. Was er sagt, ist also ein Dienst aus der Gnade Gottes. Und so sollen sie weiter von sich selbst denken. Als wäre alles, was sie täten und dachten und sagen würden, einfach aus der Gnade Gottes. Da haben wir ein Beispiel von einer gesunden Haltung. Paulus zeigt uns, wie das aussieht. Was ich bin, kann Paulus sagen, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und die ist in mir kräftig tätig gewesen. Paulus gibt uns ein dreifaches Zeugnis in seinen Briefen über sich selbst. Das heißt, er gibt uns eine Selbsteinschätzung an drei besonderen Stationen seines Lebens. Das erste Mal, wo er das tut, sagt er, ich bin der Geringste unter allen Aposteln. Und dann wandelt er, lebt er, hält Schritt mit dem Herrn einige Jahre. Und dann kommt eine weitere Bezeugung oder eine weitere Äußerung über seine Selbsteinschätzung. Und dann sagt er, im Epheserbrief, glaube ich, ist es, ich bin der Geringste unter allen Heiligen. Da geht er eine Stufe tiefer. und sagt, er ist der geringste von allen Gläubigen, die es überhaupt auf der Welt gibt. Und gegen Ende seines Lebens geht er noch weiter. Da ist er in der Selbsterkenntnis gewachsen. Und da kann er sagen zu Timotheus, seinem Mitarbeiter, ich bin der Vorderste in der langen Reihe von allen Sündern. Das ist der Sinn im Grundtext. Wir denken an eine lange Liste, an eine lange Reihe, Schlange stehen sie. Und Paulus steht vorne, der Größte, der Schlimmste von allen Sündern. So versteht er sich selbst. Ich glaube, wenn wir das hören, dann verstehen wir auch Römer 7 etwas besser. Paulus wächst in der Erkenntnis seiner eigenen Verdorbenheit und umso größer wächst seine Wertschätzung der Gnade Gottes. Umso mehr lebt er von der Gnade Gottes, denn er weicht nicht aus, er verzweifelt nicht, wenn Gott ihm diese Erkenntnisse gibt. Er sagt, oh weh, nicht so. Auch Jesaja kann oh weh sagen, aber der Engel kommt und spricht oder handelt im Zeichen der Vergebung. Und solche Vergebung kennt auch Paulus und lebt davon und darf dann dem Herrn dienen. Und so soll es bei uns sein. Ein Leben aus der vergebenden und helfenden Gnade Gottes. Denn das ist Gnade, besonders in diesen zwei Hinsichten. Das Wort Gnade kann verschieden verstanden werden. Aber für uns an dieser Stelle wäre wichtig zu erkennen, dass Gnade einmal zuallererst Vergebung bedeutet. Rechtfertigung, Vergebung, Begnadigung. Wir kommen als Schuldner. Jemand hat einmal gesagt, Gnade erfährt man nur in der Qualität eines Sünders. Nun nicht nur, aber zuerst wahrscheinlich schon. Aber wenn man Vergebung bekommen hat, braucht man immer noch Gnade. Dann nicht vergebende Gnade, bis man wieder seine Schuld erkennt. Und dann natürlich braucht man wieder Vergebung. Aber ich meine jetzt, wenn alles okay ist, wenn alles bereinigt ist, nicht zu vergeben, auch dann braucht man Gnade. Warum? Weil es dann in den Dienst geht. Und zum Dienst braucht man Kraft und Hilfe und Befähigung. Dass das so ist, lernen wir von Jesus, der zu Paulus sagt, meine Gnade ist für dich ausreichend. Denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Jesus deutet Gnade an dieser Stelle als Kraft. Als Begründung dafür, dass die Gnade für Paulus ausreichend ist, spricht er von Kraft. Das heißt, Gnade brauchen wir zum Leiden, zum Dienst, für jede Aufgabe, die der Herr uns stellt. Da haben wir ein Beispiel von der rechten Haltung uns selbst gegenüber. Vollkommen abhängig vom Herrn. Und dann spricht Paulus von der Verwirklichung dieser Gnade oder dieser gesunden Haltung. Wie kann es dazu kommen? Das heißt, wie kann es zu einer gesunden Haltung kommen? Wie kann ich eine gesunde Einstellung zu mir bekommen? So eine Einstellung, zu der Paulus hier aufruft. Wie könnte ich diesem Text entsprechen und sagen, jetzt bin ich dem nachgekommen? Nun, das ist eigentlich sehr einfach. Ich möchte zweierlei nennen, das Paulus hier angibt. Zuerst sagt er, ich sage einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt. Also, zuerst muss man den Hochmut nicht auf Wiedersehen, ich hatte Gewalt auf Wiedersehen gesagt, auf Nimmersehen sagen. Man muss eine Absage an den Hochmut erteilen. Man muss Nein sagen zu jeder Art von Überhebung, Selbstüberheblichkeit. Was immer danach riecht, dem wollen wir fernbleiben. Nun, ich weiß um die Kehrseite, dass man sich dann so demütigt und bückt, dass man zu nichts mehr fähig ist. Das ist nicht, was Paulus meint, und wir kommen gleich dahin, dazu. Aber an dieser Stelle wollen wir es ernst nehmen, dass Paulus sagt, das ist das Erste, das er sagt. Und da ist die erste Gefahr. Auch bei dem, der sich sehr bückt, ja. Auch bei dem, der sehr demütig sein. Da steckt eine ganze Menge von Hochmut da drin. Es gab unter den Griechen früher einmal einen sehr berühmten Philosophen, der bis in die heutige Zeit berühmt geblieben ist. Das war der Philosoph Platon. Und Er hatte einen Gegner, jemand, der ihn nicht mochte. Und einmal bekommt er, ich meine, das war das Kissen oder war es der Hut, irgendetwas, das Platon gehörte, bekam er in die Hand und warf es auf den Boden und trat darauf und sagte, so muss es mit Platon geschehen. Platon ist stolz. Und dann sagte Platon selbst, und mit welchem Stolz wird das nicht gesagt? Mit großem Stolz sagte man, Platon sei stolz. Das ist auch eine Art von Überheblichkeit. Wir, glaube ich, an dieser Stelle müssen erkennen, was eigentlich eine zu starke Hochhaltung von uns selbst ist. Ich glaube, viele Menschen wissen das nicht. Und da braucht es Brüder und Schwestern, die das oft besser sehen können, als wir es sehen können. Es braucht den Heiligen Geist, es braucht Bilder aus dem Wort Gottes, es braucht Leitbilder in der Gemeinde Jesu. Man sollte nicht alleine leben. Man sollte eingereiht sein in die Reihen der Gotteskinder. Denn was Paulus hier gesunde Haltung nennt, ist etwas, das in der Mitte von Gläubigen zu sehen ist. Später merken wir das, wenn wir zu den Versen 6 bis 8 kommen, da 4 bis 8, dass das mit Gemeinde zu tun hat. Und dass gesunde Haltung sich im Dienst zeigt, in der Gemeinde, im Gegenüber. Ein Hochmut oder eine zu hohe Haltung, von der Paulus hier spricht, ist also nicht etwas zunächst, das man ganz alleine zu Hause hat, sondern etwas, das sich zeigt im Gegenüber. Man hält zu viel von sich im Vergleich zu dem anderen. Da gibt uns Paulus eine sehr gute Lösung. Im selben Kapitel noch. Einer achte den anderen höher denn sich selbst. Das ist eine gute Lösung. Eine praktische Hilfe. Man sagte von Moody, er glaubte tatsächlich, dass sein Bruder besser sei als er. Seine Kollegen, seine Brüder in Christus. Wir müssen zu der Erkenntnis kommen, dass wir nicht allzu groß sind. Und immer wieder ist es eine Hilfe, wenn wir Gottes Wort lesen und feststellen, was denn Gott eigentlich von uns Menschen hält. Man lese zum Beispiel Jesaja 40. Die ganzen Völker sind ja wie ein kleiner Tropfen im Eimer. Und ich, und wenn es die größte und stärkste Nation wäre, ja, die ganze Nation ist nur ein Tröpfchen. Komme ich da noch einem Atom gleich? Ich weiß nicht. Von uns selbst sind wir nicht sehr viel. Ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr rein nichts tun. Unfähig zu überhaupt etwas. Also, wie ich gestern Abend sagte, wollen wir nach Hause kommen, wo wir hingehören. In diesen Rahmen, der uns wirklich absteckt und uns zeigt, wer wir sind. Nicht zu hoch von sich halten. Nicht mehr denn zu halten, sich gebührt. Das Zweite, wenn man eine gesunde Haltung gewinnen will, dann sollte man bereit sein, ein gesundes Denken anzunehmen. Man sollte bereit sein, gesund zu denken. Hören wir einmal, was Paulus jetzt sagt. Sondern, dass er darauf bedacht sei, und dieses Wort hier ist dasselbe grundsätzlich, das für Haltung gebraucht wird. Es ist schwierig, das zu übersetzen. Hier ist eigentlich ein Wortspiel im ganzen Text. Es geht immer um das Denken über sich selbst und so weiter. Dass man bedacht sei, dass man beginnt zu denken, wie könnte ich eine gesunde Haltung einnehmen? Das heißt, bevor die gesunde Haltung da ist, sieht Paulus einen Christen, der einmal danach trachtet, der danach sucht und der bereit ist, geändert zu werden. Wenn das da ist, dann ist schon eine ganze Menge gerettet und geschehen. Wenn wir einmal bereit sind, demütig zu werden, ja? Das ist schon ein gewisses Nachhausekommen, ein gewisses Runtersteigen. Aber dann kann der Herr uns wirklich zeigen, wer wir sind. Dass er darauf bedacht sei, das heißt, er soll studieren, wie eine gesunde Haltung für ihn aussehen würde. Also, wie kann es zu einer gesunden Haltung kommen, wenn wir einmal aufhören zu hoch von uns zu denken, dass wir uns fragen, ja, was bin ich eigentlich? Und im Licht der Heiligen Schrift uns zeigen lassen, wer wir sind und von den Brüdern und Schwestern helfen lassen. Und dass wir wirklich bereit sind, die gesunde Haltung einzunehmen, die uns gebührt. Die nächste Frage oder die nächste Aussage, die Paulus hier bespricht, immer noch in Vers 3. Es gibt ein Maß für diese gesunde Haltung. Ich glaube, das ist eine Hilfe. Wir wollen demütig sein, wir wollen nicht hochmütig sein, dann fragen wir, ja, wo ist das, ja? Nun, Paulus sagt, es gibt ein Maß für eine gesunde Haltung. Es gibt einen Rahmen, in den wir hineinpassen. Es gibt ein Image für einen jeden von uns. Was sagt er über dieses Image? Er spricht davon, denn zu halten sich gebührt. Also gebührt es sich, in gewissem Sinne zu halten oder etwas von sich zu halten. Man sollte etwas von sich halten, ja? Aber was? Es gibt ein Maß hier. Und das andere, am Ende von Vers 3, wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens oder des Vertrauens zuteilte. So soll man von sich denken. Ein Maß von gesunder Haltung entsprechend einem Maß des Glaubens oder des Vertrauens. Nun muss man natürlich fragen, wem wird hier vertraut, wem wird hier geglaubt? Ich glaube, da brauchen wir nicht lange zu suchen. Nachdem wir das etwas besprochen haben, wird das wohl deutlich werden. Aber zunächst möchte ich der Reihe entlang gehen und zeigen, was Paulus darüber sagt. Paulus sagt, dieses Maß des Glaubens kommt von Gott. Wie Gott zuteilte. Was immer es ist, was immer dieses Maß ist, es kommt von Gott. Das Maß kommt von Gott, nicht die Haltung. Wir sollen eine Haltung einnehmen, entsprechend diesem Maß. Die gesunde Haltung hat dieses Maß und das Maß kommt von Gott. Und dieses Maß, sagt Paulus, ist für jeden Christen verschieden. Also kann man sich nicht messen. Es ist vollkommen unnötig, sich versuchen zu vergleichen mit dem anderen. Der andere singt besser, der andere spricht besser, der andere sieht besser aus und so weiter und so weiter. Das können wir unendlich weit tun, uns vergleichen mit anderen. Und dann können wir mitunter stolz werden, mitunter verzagt werden. Das hat keinen Sinn. Denn jeder von uns hat sein eigenes Maß. Und nach diesem Maß soll man von sich halten. Jeder ist etwas Besonderes. Das wissen wir schon von der Schöpfung, von der Natur. Alles, was Gott geschaffen hat, obwohl es Kategorien gibt, obwohl es Gruppen gibt, es gibt Obst, es gibt Gemüse, es gibt Bäume und so weiter und so weiter, es gibt Kategorien, größere und kleinere Unterteilungen dessen, was da ist, des Daseins. Das ist auch so am Geistlichen. Mein Bruder, ich habe 4 Brüder und 3 von ihnen waren Lehrer in den Schulen des Landes in Kanada. Und eines Tages, der eine Bruder, der zweitjüngste, hatte eine Schule auf dem Lande, weit von einem Ort. Und die Kinder von den ganzen Höfen ringsum kamen zu dieser Schule. Die Kinderzahl war nicht allzu groß. Und es gab auch nicht viele Bäume dort. Und nun gab er ihnen einmal die Aufgabe, so und so viele Blätter zu sammeln. Aber jedes Blatt musste verschieden vom anderen sein. Und das war für einige Schüler eine furchtbare Aufgabe. Denn es im Westen Kanadas, in Saskatchewan, gibt es nicht so viele Arten von Bäumen. Da können sie dankbar sein, wenn sie vielleicht 3 finden. Nun, er wollte aber viel mehr als das. Und die Kinder kamen wohl ziemlich entmutigt rein wieder. Und dann hat er ihnen gesagt, alles, was ihr hättet tun müssen, ist zum nächsten Baum zu gehen und einige Blätter wegraffen und reinkommen. Und dann hättet ihr so und so viel verschiedene Blätter. Und damit hat er ihnen deutlich gemacht, dass am selben Baum jedes Blatt doch etwas verschieden ist vom anderen. Jede Schneeflocke ist anders als die andere. Da sind Ähnlichkeiten, aber es sind doch Unterschiede da. Gott ist sehr reich an Einfällen, nicht wahr? Gott ist sehr, sehr reich an Gedanken, an Ideen. Das ist der Gott, den wir haben. Auch in der Gemeinde gibt es sehr viel Verschiedenes. Bei allem Einssein gibt es aber auch Verschiedenheiten. Und das müssen wir anerkennen. Das Maß für unsere gesunde Haltung ist verschieden für einen jeden Christen. Und jetzt kommt er zu der Hauptaussage und sagt, dieses Maß entspricht den Gnadengaben, die jeder von uns bekommen hat. Jeder von uns hat einige Gnadengaben bekommen. Und diese Gnadengaben sind das Maß für das Vertrauensmaß, das Glaubensmaß. Und das Glaubensmaß ist das Maß für unsere Selbsteinschätzung. Das heißt, in dem Maße, wie wir Gnadengaben haben, haben wir die Möglichkeit zu vertrauen. Und wenn wir vertrauen können, glauben können, dann können wir eine gesunde Haltung einnehmen. Eine gesunde Haltung kommt aus dem Glauben. Glauben an wen? Glauben in zwei Richtungen. Wer gibt das Maß und wer gibt die Gnadengabe? Die gibt Gott. Gott gibt diese Gaben. Gott gibt dieses Maß des Glaubens. Und in 1. Korinther 12 lernen wir, dass Gott jedem gibt, so wie er will. Und nicht nur das, er gibt auch die Dienste, die damit zusammenhängen. Er zeigt jedem, was er mit seiner Gnadengabe machen soll. Und darüber hinaus ist es noch seine Führung, was die Dynamik betrifft, die daraus sich entfalten wird, wenn jemand seine Gnadengabe betätigt. Sehr interessant finde ich diesen Text. Es gibt gewisse Bücher, die wecken den Eindruck, als ob gewisse Männer sehr viel tun, weil sie vollkommen hingegeben sind. Das ist irreführend. Und dann meint man, ja, wenn ich nur so hingegeben wäre. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen oder in einem Buch gelesen, da heißt es, weil dieser Mann vollkommen dem Herrn ausgeliefert ist, hingegeben ist, deshalb ist der Heilige Geist gegenwärtig in jeder Versammlung. Nun, meine erste Frage wäre, was meint der Schreiber mit der Gegenwart des Heiligen Geistes? Ich bekomme den Eindruck, dass er von einer vernehmbaren Gegenwart oder an eine vernehmbare Gegenwart denkt. Das heißt, eine Gegenwart, die sich in gewissen sichtbaren oder vernehmbaren Phänomenen oder Wirkungen, die man feststellen kann, zeigt. Wenn das der Fall ist, was nach dem Tenor seines Schreibens höchst sehr wahrscheinlich ist, dann irrt er sich. Denn der Heilige Geist und Gott und Jesus machen sich nicht immer bemerkbar, lange nicht immer. Gott tut ungeheuer viel mehr, als irgendein Mensch sehen oder feststellen kann. Viel mehr. Und niemand von uns hier braucht festzustellen, ob der Heilige Geist hier ist. Niemand. Im Grunde kümmert uns das nicht in dieser Beziehung. Was uns kümmert, was uns Sorge machen sollte, ist, was ist meine Einstellung zu dem Herrn, der hier wirken will. Aber was er tut, ist vollkommen seine Angelegenheit. Und Paulus sagt, das wird von Fall zu Fall verschieden sein. Noch ein Bild, das ich immer wieder gebrauche. Setzen wir einmal voraus, wir haben hier zwei Männer, die haben beide die Gnadengabe des Evangelisierens bekommen. Nun sagt Paulus, für jede Gnadengabe gibt es noch einen Dienst. Die Gnadengaben sind verschieden, aber der Geist ist derselbe. Und die Dienstleistungen für diese Gnadengaben sind verschieden. Also können Sie zwei Männer haben, die haben die gleiche Gnadengabe, aber haben zwei verschiedene Dienste mit dieser Gnadengabe. Zum Beispiel, der eine evangelisiert von Mann zu Mann. In der Eisenbahn, im Auto, wie der Ernie Klassen, ja. Der nimmt die Leute mit und spricht mit ihnen. Ich bin mit ihm mitgefahren, saß hinten. Und dann sagt er, sah da einen, der wollte mitfahren. Also Herbert, jetzt bist du dran. Er wird hinten sitzen, du sprichst mit ihm. Das war seine Arbeit, sein Dienst. Er war Evangelist. So große Versammlungen wie Billy Graham oder Leo Jans hat er wahrscheinlich nie gehalten. Aber von Mann zu Mann, da konnte er dem Herrn dienen und Menschen für Jesus gewinnen. Aber der andere, wie schon angedeutet, der spricht öffentlich. Paulus hat beides getan, von Haus zu Haus und öffentlich. Auf Marktplätzen und in Sälen und so weiter und so weiter. Jetzt sagt Paulus aber drittens, dass die Dynamik, die Kraftentfaltung noch verschieden ist. Nehmen wir jetzt an, wir haben zwei Evangelisten, die haben nicht nur dieselbe Gnadengabe, sondern auch denselben Dienst. Dann sagt Paulus, ist das, was geschieht dort, noch verschieden. Billy Graham kann sehr viele Menschen in seinen Versammlungen haben, es bekehren sich tausend und Leo Jans hat nicht so viele. Und wenn ich evangelisiere, sind noch weniger. Wir könnten alle drei alle unsere Sünden bekannt haben. Wir könnten alle drei gleich stark dem Herrn vertrauen. Wir könnten gleich stark dem Herrn ausgeliefert sein. Und es müsste noch nicht dasselbe sich zeigen. Ja. Das ist Gottes Sache. Bei jedem ist es verschieden. Deshalb müssen wir jeder sich selbst finden vor dem Herrn. Jeder ist so, wie der Herr ihn geschaffen hat in Christus und auch natürlich äußerlich biologisch. Wertvoll, genauso wie er ist. Gott wollte mich im Mutterleibe, so wie ich bin. Und Gott wollte mich in Christus, so wie ich bin, mit diesen Gaben und mit diesen Diensten. Das ist seine Sache. Und was daraus wird, das ist seine Sache. Das müssen wir lernen. Wir sind natürlich sehr stark nach Phänomenen, nach Äußerlichkeiten aus, aber wir müssen uns davon entwöhnen. Das ist eine gewisse Sucht. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Viel zu viel Fleisch dabei, ja? Was ist Fleisch? Nicht Sexualsünde nur. Alles, was mit dem Diesseits zu tun hat, alle Kraftentfaltung, alle Dynamik, das zusammenhängt mit dem diesseitigen Leben. Alles Fleisch, alles vergänglich. Wenn die Wurzeln unseres Lebens, unserer Bewegungen, unseres Tuns, unseres Handelns, unseres Denkens im Diesseitigen sind, zu Hause sind, oder um es so stark zu sagen wie Paulus, wenn wir in dieser Welt leben, das heißt zu Hause sind, ist alles Fleisch. Wird alles vergehen, verbrennen an jedem Tag. Und nur was der Herr in uns und durch uns wirken konnte, das wird dann sich sehen lassen in der Ewigkeit. Dieses Maß des Vertrauens oder des Glaubens entspricht der Gnadengabe und unser Vertrauen soll auf den Herrn sein. Aber unser Vertrauen soll auch in uns selbst sein. Hier haben wir eine sehr verbreitete Krankheit in unseren Tagen. Wir haben sehr viele depressive Leute. Das heißt, Menschen, die entmutigt sind und so stark entmutigt sind, dass sie krank sind. Und dann gehen sie zu Helfern, Menschen, die ihnen helfen können. Einmal heißt es Psychotherapeut, das andere Mal heißt es ein Seelsorger, das andere Mal nur ein anderer Christ. Man sucht Hilfe. Die Gründe für diese Krankheit, sehr weit verbreitete Krankheit, diese Gründe sind natürlich viele und sie sind verschieden. Ein Grund ist der, dass wir hier im Westen sehr stark voneinander getrennt, isoliert leben. Und damit wir ein gewisses Selbstvertrauen haben, brauchen wir Leute um uns, die uns das geben. Und wenn wir wenig Kontakt haben, dann verlieren wir hier Quelle für unser Selbstbewusstsein. Das ist ein Grund. Und da kommt die Gemeinde hin. Ich gebe einmal zu bedenken, was Paulus einmal sagt in 2. Korinther 2. Das ist mir sehr wichtig geworden. Da haben wir einen Mann, der hat schwer gesündigt. Das hat ziemlich Aufsehen erregt in Korinth und auch bei Paulus. Er hat sehr scharf gehandelt, sehr entschieden, hat sehr deutlich gezeigt, was jetzt gemacht werden soll. Es gibt Ausleger, die meinen, dieser Fall in 2. Korinther 2 wäre nicht derselbe. Ich meine, es ist derselbe. Aber auf jeden Fall, was steht da geschrieben in 2. Korinther 2? Das heißt, jetzt, nachdem er Buße getan hat, und der Mann hat wirklich Buße getan, hat seinen Kurs geändert, hat das gelassen, was er getan hatte, und ist wieder zurückgekommen. Und dann sagt Paulus zu der Gemeinde, ich will jetzt, dass ihr diesem Mann Vergebung schenkt. Und da wird ein Wort für Vergebung gebraucht, das gnädig sein heißt. Das heißt, seid diesem Mann gnädig. Zeigt ihm in gnädiger Weise Vergebung. Nicht nur Vergebung, sondern zeigt ihm, was Gnade heißt. Und Gnade ist ja ein Liebeswort. Gehört zu der größeren Gruppe Liebe. Also zeigt diesem Mann Liebe. Zeigt ihm, was Vergebung ist. Zeigt ihm, dass er wieder angenommen ist. Warum? Da gibt er den Grund. Damit er nicht verschlungen wird. Ist das möglich? Ist das möglich, dass ein Christ, der alle seine Sünden bekannt hat, der in Ordnung mit Gott ist, der versöhnt ist, verschlungen werden kann? Offenbar ja. Und offenbar gibt es eine Lösung dafür. Dieses Verschlingen werden ist natürlich nicht das Verlorengehen. Da ist keine Gefahr. Er ist ja, hat die Vergebung beim Herrn. Das Blut Jesu Christi ist angewendet worden bei ihm. Er ihm ist Vergebung erfahren. Aber er könnte dennoch, weil er so tief gebeugt ist innerlich über seine Sünde, psychisch zugrunde gehen. Er könnte also in seiner Depression zusammenbrechen. Das gibt es. Dass Menschen so verzweifelt sind über das, was sie gemacht haben, dass sie nicht mehr den Weg hochfinden. Und da müssen wir ihm helfen und zeigen, wie das aussieht, wenn Jesus vergibt. Und müssen ihnen zeigen, was Vertrauen heißt. Und wir müssen ihnen Vertrauen zu ihnen haben. Da ist Gemeinde gefordert. Und heute mehr denn je. Aus zwei Gründen. Weil die Gemeinde, Gemeinschaft, Leibleben verlernt hat. Weil jeder für sich so stark lebt. Wir eine ganze Menge am Konsumstil dieser Welt gelernt haben, übernommen haben. Und zweitens, auf der anderen Seite, weil diese Fälle in der heutigen Zeit sich vermehrt haben. Und aus zwei Gründen sind wir jetzt mehr gefordert denn je. Aber der Herr kann Abhilfe schaffen. Was wir brauchen, ist Leibfamilien und Leibgemeinden und Leibgruppen, die Gemeinde darstellen werden. Es braucht Selbstvertrauen. Ja, Gott will, dass wir Vertrauen haben zu uns selbst. Nicht zu viel, aber nicht zu wenig. Nicht zu wenig. Wir sind etwas, weil wir geschaffen wurden in Adam und Eva. Wir sind etwas, weil Gott uns neu geschaffen hat. Wir sind etwas, weil Gott uns angenommen hat. Wir werden sogar von ihm geschätzt. Paulus betet in Epheser 1, dass wir doch erkennen möchten, wie sehr Gott uns schätzt. Was er an uns hat. Wir sind für ihn gleich wie ein Los, wie ein Erbe. Und wir sollen doch erkennen, wie sehr Gott dieses Los, das ihm geworden ist in der Gemeinde Jesu, wie viel er das schätzt. Wir bedeuten etwas für ihn. Und deshalb dürfen wir auch etwas für uns selbst bedeuten. Und wir haben Gnadengaben bekommen. Und deshalb können wir etwas von uns halten. Wenn das nicht da ist, dann werden wir auch kaum Gott vertrauen. Das geht Hand in Hand. Geht Hand in Hand. Gottvertrauen und Selbstvertrauen. Das geht Hand in Hand. Aber wenn das da ist, dann kann eine gesunde Haltung da sein, entsprechend dem Maße, das gerade da ist. Lesen wir die Verse 4 bis 6 oder 6a in unserem Text. Denn, gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne Glieder voneinander. Hatten Sie? Es geht darum, dass wir miteinander verknüpft sind. Und da spielt sich das mit der gesunden Haltung ab. Und mit der Gnadengabe. Sind Glieder voneinander. Was Paulus an dieser Stelle so wichtig ist, ist nicht, dass Christus einen Leib hat. Das ist der Zusammenhang. Das zeigt er sehr viel stärker in 1. Korinther 12.
Was er hier zeigen will, was sein Thema hier ist, das sagt er, damit wir das verstehen. Was er hier zeigen will, ist, dass weil wir Glieder am Leibe Christi sind, wir auch Glieder voneinander sind. Und da spielt sich etwas ab, wozu er vorhin einiges gesagt hat. Sind als einzelne Glieder voneinander, haben Gnadengaben, griechischen Charismen, ich sage das, weil Sie wahrscheinlich das Wort schon mal gehört haben, das steht hier, verschieden, das heißt, die Gnadengaben sind verschieden, nach der uns gegebenen Gnade. Gnadengaben sind Gnade, sind also Befähigung, Hilfe, eine Form von konkreter Hilfe, zum Lob der Gnade Gottes da zu sein. Und jetzt das Letzte. Paulus sagt noch etwas über die gesunde Haltung. Gesunde Haltung wird offenbar. Zunächst ist sie nicht offenbar. Zunächst ist sie in mir. Ich kann ihre Haltung in sich selbst nicht sehen. Sie sprechen mit ihrem Körper und wenn sie sich bewegen, nach der Versammlung werden sie Bewegungen machen und dann wird man etwas besser sehen können, was sie von sich selbst halten. Aber das ist auch nicht sehr stark, diese Sprache. Gott sieht das. Aber je länger man in der Gemeinde lebt und je mehr man sich bewegt und gehorsam ist, je mehr sieht man das. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus, wenn gesunde Haltung offenbar wird? Paulus setzt voraus, dass das im Dienst geschieht. Dies ist, wie ich schon sagte, grundsätzlich. In den Versen 1 bis 8 legt Paulus den Grund für das, was er später sagt. Für Paulus ist es höchst, absolut selbstverständlich, dass jeder Christ dient. Das braucht er nicht stark zu sagen. Das kommt so von selbst da. Er ruft die Leute hier nicht auf zum Dienst. Am Anfang in Vers 1 hat er gesagt, bringt euren Körper da und das ist schon ein Dienst. Aber er ruft nicht auf, dient dem Herrn. Das braucht er gar nicht zu tun. Ähnlich in Epheser 4, wo es auch um den Dienst geht, innerhalb der Gemeinde und durch die Gemeinde, 1 bis 16 dort. Da geht es um Einheit und um Dienst. Aber Dienst ist dort für Paulus selbstverständlich. Christus ist runtergekommen, vom Himmel auf die Erde ist für uns gestorben, ist wieder auferstanden, gen Himmel gefahren und hat Gaben ausgeteilt. Wozu? Zum Dienst. Und jeder von uns sagt, er hat etwas davon bekommen, weil jeder von uns einen Teil der Gnade bekommen hat. Da sagt er dasselbe aus, das, was er hier sagt. Gnadengaben sind ein Teil der Gnade. Jeder ist für Paulus tätig. Keine Faulenzer, keine, die an den Zaun lehnen und erwarten, bis die nächste Aufregung kommt oder das nächste Happening. Nein, jeder ist dabei und greift zu. Da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Im frühen Amerika war doch der Unabhängigkeitskrieg der Amerikaner gegen England. Und während dieser Zeit ist eine Gruppe von Männern dabei, Soldaten, einer ist der, wie sagt man, was war dir der erste Rang im Deutschen? Panzer? Nee.
General.
Das war der dritte oder das nächste, ja? Auf jeden Fall der erste Rang. Wir nennen ihn Korporal. Aha.
Unteroffizier.
Auf jeden Fall ein Unteroffizier, ja. Danke. Und die anderen waren dann also gewöhnliche Soldaten. Und es geht darum, einen gewissen Stamm, Baumstamm, es gab hier keine großen Traktoren, Maschinen jener Zeit, das war im 18. Jahrhundert. Und jetzt sind sie dabei, diesen schweren Stamm zu bewegen, zu befördern, und das will einfach nicht. Und dann kommt gerade jemand zu Pferd vorbei und sieht, was da geschieht. Und dann fragt er den Unteroffizier, warum helfen Sie dann nicht diesen Männern? Ja, ich bin der Unteroffizier. Oh, so. Nun, dann springt er vom Pferd und organisiert das so ein bisschen und sagt dann, also jetzt Jungs, und dann mit der Hilfe dieses kriegen sie den Stamm dahin, wo er hingehört. Und dann sprang er wieder auf sein Pferd und sagte, das nächste Mal, Herr Unteroffizier, wenn Sie Hilfe brauchen, dann rufen Sie den General. Das war Washington selbst. Der General der Armee. Das war ein Beispiel. Jeder von uns ist tätig und Paulus zeigt ganz konkret, wie das aussieht. Noch ein kleines Beispiel, das kann uns vielleicht animieren. Als Hudson Taylor nach vielen Jahren der Missionstätigkeit in China dann mal auch den Kontinent besuchen konnte und auch Amerika, hat er mal in einem, bei einem gewissen Hotel, hat wohl in einem Hotel übernachtet und dann hat er rausbekommen, dass man die Schuhe vor die Tür stellt und dass die Schuhe dann, nein, dies war in Amerika. Dies war wohl in Amerika. Hier in Europa war es früher Sitte, dass dann jemand vorbeikam und die Schuhe putzte, glaube ich. Aber nicht in Amerika. Und als sie dort waren, dann hat Hudson Taylor bald gemerkt, das wird nicht gemacht. Dann ist er vorbeigegangen bei den Türen der anderen und hat ihnen die Schuhe geputzt. Die haben gar nicht gemerkt, dass in Amerika eine andere Sitte war. Er hat also ein Beispiel abgegeben in dieser Beziehung. Jeder ist für Paulus tätig und jeder ist tätig mit seiner Gabe, mit seiner Gnadengabe, die er erhalten hat. Und dieses gibt ihm Vertrauen. Die Gnadengabe, die er bekommen hat, gibt ihm Vertrauen. Gibt ihm ein gewisses Glauben, einen gewissen Glauben an sich selbst und ist der Rahmen, in welchem er auch Gott vertrauen darf und soll. Denn der Gnadengabe entspricht ein gewisses Maß des gläubigen Vertrauens oder Glaubens zu sich selbst und zu Gott. Und so entsteht gesunde Haltung. Und jetzt haben wir die Beispiele. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, werden Sie, wenn Sie vorhin gefolgt, versuchten zu folgen, da ich ja etwas anders gelesen habe, dann werden Sie wohl gemerkt haben, dass ich da eine Menge reingeflechtet oder geflochten habe, etwas hinzugetan habe. Der Text ist im Grundtext sehr, sehr knapp. Und Übersetzer sowohl als Ausleger fragen sich, was will Paulus hier eigentlich sagen? Die Meinungen gehen auseinander, aber einige namhafte Ausleger meinen, und diese Meinung teile ich, ich bin überzeugt, dass Paulus hier nicht gerade unmittelbar etwas sagen will, sondern zurückgreift auf das, was sein Thema war bis jetzt. Wenn Paulus schreibt, dann hat er ein sehr langes Gedächtnis. Er kann hier einen Satz beginnen und er kann sehr, sehr lang sein. Und er weiß immer noch, was er hier gesagt hat. Das ist besser als ich. Ich vergesse mitunter hier, was ich anfing zu sagen. Deshalb verspreche ich mich so oft. Aber der Paulus, der kann lange Sätze gebrauchen. Und wir vergessen das oft, dass das Einzelsätze sind. Wir teilen die so schnell auf. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht nennen will, scheint es besser zu lesen wie folgt. Ich lese noch einmal Vers 6. Haben Gnadengaben verschieden nach der uns gegebenen Gnade? Wenn Weissagung, und dann steht wohl gemäß dem Glauben und dem Maß des Glaubens, der Weissagung entspricht, vielleicht so, oder entspricht dem entsprechenden Glauben, mit einem Fremdwort analog dem Glauben oder der Weissagung. Aber was Paulus hier voraussetzt, ist offenbar, dass jeder, was immer die Gnadengabe sei, jetzt die gesunde Haltung in der Betätigung dieser Gnadengabe offenbar mache. Sie zeige. Paulus gibt jetzt ganz konkrete Beispiele, wie das aussieht im Praktischen, wenn man gesunde Haltung einnimmt. Haben verschiedene Gnadengaben. Wenn Weissagung, so habe man eine gesunde Haltung gemäß dem Glauben, der Weissagung entspricht. Das ist ein Wortdienst. Das Weissagen, das will ich jetzt nicht erklären. In 1. Korinther 14 scheint es sehr stark das zu sein, was wir oft predigen oder ermahnen nennen. Es gibt offenbar verschiedene Arten von Prophetie oder Weissagung, nicht mehr heute so wie damals, wie die Propheten es getan haben, aber doch eine Art Verkündigung, die eine gewisse Last des Herrn bedeutet, eine Botschaft, aber nicht die einzelnen Worte werden gegeben. Und dann gebraucht er ein anderes Beispiel, wenn dienen, was dann? Im Grundtext einfach im Dienen. Aber was im Dienen? Dienen, wenn dienen, im Dienen. Was im Dienen, wenn dienen? Wie gesagt, gesunde Haltung. Wenn jemand gerufen ist oder die Gnadengabe bekommen hat, zu dienen, das ist eine Gnadengabe nach 1. Korinther 12. Wenn das seine Gnadengabe ist, dann soll er während und wo immer er dient, diese gesunde Haltung zeigen und offenbaren. Denn er hat eine Gnadengabe und ein Maß des Vertrauens und soll jetzt diesem Vertrauen entsprechend, Vertrauen in Gott und Vertrauen in sich selbst, jetzt treu dienen. Wenn es der Lehrende ist, dann soll es so sein im Lehren. Dann soll er eine gesunde Haltung einnehmen im Lehren. Wenn es der Aufrufende ist, haben Sie in Ihrer Übersetzung Ermahnende? Das ist Altdeutsch. Zwar hat er zusprechen bedeuten. Also man kann beide Seiten hier erwähnen. Wenn es der Aufrufende ist, der die Gnadengabe hat, Menschen zu ermutigen, aufzurufen oder sie ihnen zuzusprechen, sie zu trösten. Es gibt so Typen in der Gemeinde, gute Typen jetzt, ja. Die haben so ein Gespür dafür und so eine Gabe dafür. Das können die tun. Aber die Gefahr dabei ist, dass man sich überhebt. Paulus sagt, jetzt die gesunde Haltung bewahren in diesem Dienst. Den Rahmen wissen, den Dienst wissen und da diese gesunde Haltung dem Herrn gegenüber und sich selbst gegenüber offenbaren. Es wird sehr praktisch. Der Mitteilende, das heißt der, der von seinen Gütern nimmt, von dem, das er hat, Geld, Kleider, Speise, Nahrungsmittel, Möbel, Auto, was immer er hat, wenn er meint, jetzt etwas weitergeben zu müssen oder zu dürfen, das ist sein Dienst. Es gibt gewisse Christen, die haben diesen besonderen Dienst. Jeder Christ soll freudiglich mitteilen, wo wir Gelegenheit haben. Aber es gibt einige, die haben dieses als besondere Begabung. Übrigens, überhaupt ist es so bei den Gnadengaben, dass vielleicht auch alle, aber wenigstens sehr viele, Allgemeingut sind der Gemeinde. Jeder ist ein Lehrer. Jeder Christ ist ein Lehrer nach Hebräer 5. Aber nicht jeder Christ ist ein Lehrer. Das heißt im besonderen Sinn. Jeder Christ, sagt Paulus und erst in Römer Kapitel 1, Vers 5, glaube ich, ist ein Apostel. Wir haben empfangen Gnade und Apostelschaft. Und niemand kann ausweichen. Jeder von uns hat einen Anteil an dieser Missionsaufgabe in der Welt. Jeder von uns hat einen Anteil. Jeder von uns ist Missionar. Das heißt sehr schön im Missionsmuseum in Bad Liebenzell, wenigstens früher, als wir das mal besuchen. Da kommt man rein und dreht sich um. Die Schwester bat uns umzudrehen und zu schauen. Und da war ein Spruch an der Wand. Jeder Christ ein Missionar. Jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. Sehr gut gesagt. Und doch ist nicht jeder Christ Missionar im besonderen Sinn oder Apostel. Die Wörter kann man zum Teil auswechseln brauchen. Nicht jeder ist so Missionar wie der Barnabas oder der Silas oder Timotheus oder wie es heute Missionare gibt. Das heißt, es gibt Gnadengaben, die hat jeder, aber Einzelne haben diese im besonderen Sinn. Jeder Christ soll glauben. Glauben üben. Und doch gibt es einige Christen, die haben dieses als besondere Gnadengabe. Und auch so, jeder ist ein Mitteilender, aber es sind einige, die haben das als besonderen Dienst und die sollen das wie tun. In der Einfalt. Nicht, wie soll ich jetzt sagen, mit wenig Geist oder nicht einfallsreich, nicht so einfältig, sondern, Entschuldigung, ich habe mich hier gehört, mein Atem geht aus. Sondern mit nur einem Gedanken dabei. Das ist der Sinn des griechischen Wortes. Wenn wir mitteilen, wenn wir dienen, dann sollten wir nur einen Gedanken dabei haben. Das heißt, nicht an uns selbst denken. Wie sagt es Jesus? Wenn man gibt, dann soll die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Die linke nicht wissen, was die rechte tut. Das heißt, nicht großes Aufsehen davon machen. Ja? Im Stillen. Wissen, dass Gott es sieht, wissen, dass Gott es belohnt wird und so weiter. Vielleicht könnte man heute da lernen, wo es diese Sprüche an der Wand von großen Gebäuden gibt, hat der gestiftet, das Fenster hat der gestiftet, diesen Raum hat der gestiftet. Einfältigkeit. Der Vorstehende, und das ist ganz gewiss der, der in der Gemeinde vorsteht, die Ältesten sind Vorsteher, die, die in der Gemeinde vorangehen, aber auch irgendwann, wann es einen Vorstehenden braucht in einem Komitee, wie sieht gesunde Haltung da aus? Mit Fleiß. Das ist auch gesunde Haltung. Nicht sich selbst genügen, ja? Nicht in Bequemlichkeit. Es wird sehr schnell reinkommen. Nein, selbst aufopfern, mit Fleiß. Treu sein. So sieht gesunde Haltung da aus. Der Barmherzigkeit Übende in der Freudigkeit. Man kann traurig werden, wenn man immer im Stillen arbeiten muss. Man kann entmutigt werden. Und Paulus sagt, den Aufblick zum Herrn nicht verlieren, ihn bewahren, die gesunde Haltung bewahren, sich selbst gegenüber, treu sein, fleißig sein, mit Freuden es tun und der Herr wird eines Tages jeden Dienst belohnen. Wahrscheinlich sind die meisten Dienste von Gläubigen nicht so auffällig. Wahrscheinlich der größere Teil der Dienste in der Gemeinde Jesu mehr unauffällig, den sehen die Leute nicht. Und deshalb wird das sehr praktisch, was wir heute Abend gehört haben. Wollen wir uns vom Herrn unseren Platz zeigen lassen, unsere Gaben? Wollen wir uns durch den Heiligen Geist und durch sein Wort und durch die Geschwister ermutigen lassen? Wollen wir uns durch die Geschwister nicht entmutigen lassen? Das gibt es auch. Sondern mit Freude und mit Fleiß und mit Treue dem Herrn dienen. Eines Tages, vielleicht bald, werden wir alle nebeneinander vor dem Herrn stehen. Und da wird nur die Treue zählen, nicht die Begabung.